Ja, in diesem Lied haben wir schon zum Ausdruck gebracht, dieses Vertrauensverhältnis zum Vater, wie ein Kind zum Vater. So, dieses Vertrauensverhältnis ist ein riesengroßes Privileg, das wir haben. Oft unterschätzen wir das, dieses Privileg. Das ist auch oft in der Familie so. Die Kinder unterschätzen oft diese Atmosphäre. Die müssen mal außerhalb gewesen sein, dann sagen, oh, wie schön hatten wir das zu Hause. Aber wenn man zu Hause ist, dann hat man nicht unbedingt so dieses Gefühl dafür, diese Einzigartigkeit, dieses Gefühl, diese gute Atmosphäre zu haben. Aber schön, dass wir hier auch immer wieder neu daran erinnert werden, dass wir dieses Privileg haben, damit wir uns das nochmal verinnerlichen, uns das nochmal bewusst wird. Heute soll es darum gehen, dass wir zu Gott wie zu einem Vater eine Beziehung haben können. Und da wollen wir den Psalm 5 durchnehmen oder lesen und für uns die Schätze bergen für uns. Bevor wir das machen, wollen wir noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Danke dir, unser Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen dürfen, wie Kinder zum Vater, vertrauensvoll, in Geborgenheit, in Erwartung, dass du uns hörst, dass du liebevoll antwortest und dass du uns in deinen Armen hältst. Es ist nur durch Jesus Christus möglich geworden, diese Verbindung zu dir, und das ist dein Gnadengeschenk an uns, dass wir deinen Sohn haben durften, dass du ihn in diese Welt gesandt hast und dass wir durch seinen Tod Zugang zu dir haben. Herr, wir bitten dich, dass du unser Herzen öffnest, dass du diese Wahrheit uns immer neu wichtig machst, um diese Einzigartigkeit, dieser Stellung, die wir haben in dir. Und wir bitten dich, dass du auch heute unser Herzen öffnest für dein Wort, für dein Reden zu uns. Hilf, dass wir es nicht nur hören, sondern dass es dann auch in unseren Taten sichtbar wird, dass wir verstanden haben, worum es geht. Bitte segne uns in diesem. Amen. Bitte nimm Platz. Heute lesen wir den Psalm 5. Dem Vorsänger mit Flötenspiel, ein Psalm Davids. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen. Höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir will ich beten. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, und in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, die Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne deinen Weg vor mir. Denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, in ihr Innerstes ist voll Bosheit, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, oh Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie um ihre vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sie sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Wir haben jetzt schon mehrere Psalmen gelesen und eine Auslegung darüber gehört. Und wir gehen ja die Reihenfolge nach. Dieser Psalm, so geben es die Ausleger oder sage ich mal die Kommentare her, ist eine Fortsetzung von Psalm 3 und Psalm 4. Wir haben letztes Mal schon festgestellt, dass Psalm 4 sehr eng mit dem Psalm 3 zusammenhing, dass es sozusagen eine Fortsetzung war. Und wenn man die Gattung oder sage ich mal den Stil und die Themen, die beschrieben werden im Psalm 5 vergleicht, dann muss man feststellen, dass auch Psalm 5 anknüpft an die gleichen Gedanken oder die ähnlichen Gedanken, die David hat. Also im Psalm 3 ging es darum, dass David auf der Flucht ist vor seinem Sohn Absalom. Im Psalm 4 ist sozusagen erwartet oder ist die Nacht in der Nacht vor der entscheidenden Schlacht im Wald Ephraim. Und Psalm 5 wird sozusagen als Morgengebet gedeutet, wo er auch die gleichen Themen behandelt. David, der sozusagen dieses Lied schreibt oder dichtet. Dieser Psalm, der kann in zwei sozusagen entsprechenden Hälften, sich selbst entsprechenden Hälften gelesen oder verstanden werden. Das heißt, ab Vers 2 bis 8 geht es um das Thema: Herr, höre mich. Und ab Vers 9 bis 13 geht es um das Thema: Herr, leite mich. Und so heißt der Psalm eigentlich, oder vom Thema her ist es ein Gebet um Schutz und Führung in Bedrängnis. Also wie gesagt, David ist in Schwierigkeiten, in Bedrängnis. Und er betet hier zu Gott. Am Anfang haben wir so eine Ansage, also Vers 1, dem Vorsänger mit Flötenspiel, ein Psalm Davids. Eine andere Besetzung sagt dem Dirigenten. Also es war ein Lied und diese Angaben sind sozusagen Angaben, wie es vorgetragen wird, dieses Lied. Es war ein Lied dafür gedacht, dass es öffentlich vorgetragen wird. Also David sieht sich als solcher, der dieses Lied schreibt, aus eigener Erfahrung oder das, was er erlebt hat. Aber es soll öffentlich vorgetragen werden, damit jeder, der es zuhört oder mitsingt, auch einen Nutzen daraus zieht. Also auf sich persönlich auch anwenden darf. Es soll ein öffentliches Vortragen sein, mit Flötenspiel begleitet, das ist das Begleitinstrument, soll wahrscheinlich auch die Thematik etwas unterstreichen. Und wie gesagt, der Autor wird eindeutig hier als David identifiziert. Also David hat dieses Lied geschrieben und wie die Kommentare das auch sagen, dass in dieser Situation, wo er auf der Flucht vor seinem Sohn ist, er ist sozusagen vom Thron gestürzt worden, von eigenem Sohn. Sein Sohn ist ein Herausforderer und er befindet sich auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Und das Volk Israel, befindet sich im Bürgerkrieg. Das ist so im Groben die historische Situation dieses Psalms. Und jetzt hören wir, wie David so zu Gott schreit, wie er Gott anfleht. Und wenn wir diese Verse analysieren, dann müssen wir feststellen, dass David doch ein recht enge Beziehung zu Gott hat, dass er so freimütig und offen, ich würde sagen fast fordernd, ja, zu Gott schreit. Vernimm, o Herr, meine Worte, achte auf mein Seufzen, höre auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott. Wir merken, er gebraucht immer wieder andere Worte, um seinen seelischen Zustand und sein auszudrücken. Zum einen sagt er, vernimm meine Worte. Und hier ist David uns ein gutes, großes Beispiel, wie man betet. Er sagt zum einen, höre doch, was ich sage, was ich mit meinen Worten ausdrücke. Achte auf mein Seufzen. Und das Seufzen, das ist das, was zwischen den Zeilen steht, was man nicht in Worte fassen kann. Aber was Herzens-, Seelenschreie sind, die ausgesprochenen Gedankengänge, Befürchtungen, die Angst, die David empfindet, das drückt er mit Seufzen aus. Und dann sagt er noch eine andere Facette und sagt, höre auf die Stimme meines Schreins. Ich würde sagen, das sind Emotionen, das ist Lautstärke, das ist vielleicht die Tonlage, die das noch unterstreicht. Eine Emotion, die im Schrei Ausdruck findet. Und so betet er zu Gott. Und er sagt, mein König und mein Gott. Wir müssen nochmal zurückspulen. Also David, der rechtmäßige König, ist auf der Flucht. Er ist sozusagen vom Königsthron gestoßen worden. In Jerusalem sitzt jetzt sein Sohn Absalom auf dem Thron. Und das Land befindet sich jetzt im Bürgerkrieg. Aber was David festgestellt hat und worum er sicher ist, das ist, dass Gott, der König aller Könige, immer noch auf dem Thron sitzt. Er hat immer noch das Sagen. Wir lesen in Psalm 10, Vers 16, der Herr ist König, immer und ewig. Also das ist David bewusst. Gott, der Herr, er ist König, immer und ewig. Und er sitzt immer noch auf dem Thron. Er hat immer noch das Sagen. Und zu ihm ruft er jetzt, mein König und mein Gott. Denn ich will zu dir beten, sagt er. Er weiß, wohin er sich in dieser Situation wenden kann. Und vor allem, Gott ist nicht seine letzte Hoffnung, sondern Gott ist seine einzige Hoffnung. Daran ist uns David auch in dieser Situation ein großes Vorbild auch, wie man betet, mit welcher Herzenshaltung. Ob man erst alle Möglichkeiten ausprobiert hat und dann letztendlich, wenn nichts klappt, zu Gott kommt oder sich sofort zu Gott wendet, ohne Umwege. Und das macht David hier. Er betet, fleht, schreit. Wie gesagt, seine Worte bringt er sehr emotional zum Ausdruck. Das ist wiederum auch die eine Seite des Gebets. Und dann ab Vers 4, da sehen wir ein Beispiel einer echten Erwartungshaltung, die David einnimmt. Also er betet nicht nur, um gebetet zu haben, sondern er erwartet eine Antwort. Und von dieser Antwort hängt alles ab. Deswegen wartet ihr sehnsüchtig. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Wenn wir die Psalme davor in Beachtung nehmen, da sagt David folgende Worte: Ich kann ruhig schlafen gehen, im Frieden, denn du beschimpfst mich. So mit meinen Worten gesagt. Also ich kann ruhig liegen und schlafen. Also er weiß sich in Gottes Hand geborgen. Und dennoch treibt ihn seine Situation morgens in ein frühes Gebet. Also er möchte morgens früh Gott anrufen und ihn anflehen. Er weiß sich in Gott geborgen, aber er bittet Gott in Bereitschaft, Gottes Befehl zu befolgen. Also er ist bereit, auch genau das zu tun, was Gott ihm sagen wird, was Gott ihm beauftragen wird. Er hält wachend Ausschau. Ich werde dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Drückt so viel aus wie ein Wachsoldat, der auf dem Posten steht und hinausschaut. Ja? Er darf nichts verpassen. Er muss aufmerksam alles verfolgen. Er darf keinen Augenblick schlafen. Er muss rechtzeitig alles bemerken, was sich bewegt. Und so drückt er auch seine Erwartungshaltung aus. Eine andere Übersetzung sagt hier, so wie die Neu-Genfer zum Beispiel: In aller Frühe bringe ich mein Gebet wie ein Opfer vor dir. Also das ist so eine Erwartungshaltung, wie einer, der ein Opfer darbrachte und sozusagen das herrichtete. So bedacht und er ordnete das alles, um ein wirklich gutes, wohlgefälliges Opfer zu bringen. Ist wie einer, der sein Opfer zurichtet. Und so drückt er auch aus, soll sein Gebet sein vor Gott, wie ein Opfer. Und wir lesen weiter im Vers 5. Und hiermit begründet David seine Haltung, warum er so freimütig und erwartend Gott bittet und zu Gott schreit. David äußert hier eine Begründung, warum Gott ihn erhören sollte. Denn ihm und vor allem dem ganzen Volk geschieht hier Unrecht. Ab Vers 5 bringt er das so zum Ausdruck: Denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen, du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Also hiermit, mit diesen Aussagen, appelliert David an die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt ihm: Dir gefällt keine Gesetzlosigkeit. Du duldest nicht das Böse in deiner Gegenwart. Die Prahler oder die Hochmütigen, die bestehen nicht vor deinen Augen. Wir kennen ja diesen Text aus Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das hat Jakobus nochmal aufgefasst. Auch die Thematik, die immer wieder in den Psalmen hervorgebracht wird, dass Gott sich dem Hochmütigen widersetzt. Er duldet keine Hochmütigen. Aber er schenkt seine Gnade dem, der seine Niedrigkeit, seine Hilflosigkeit vor Gott bezeugt und zum Ausdruck bringt, demütig vor Gott ist. Dem schenkt er seine Gnade. Wie gesagt, David bringt hier oder appelliert hier an Gottes Gerechtigkeit. Gott soll hier eingreifen. Eine interessante Aussage macht er hier auch. Du hast alle Übeltäter. Du hast alle Frevler, heißt in einer anderen Übersetzung, oder die alle Sünder. Ich habe eine Frage an euch. Wie können wir das heute, wenn wir in der Zeit des Neuen Testaments leben, dieses zusammenbringen? Gott hasst alle Sünder oder hasst die Übeltäter. Abscheu zu den Taten. Das ist die eine Seite. Er muss es hassen. Ne? Wir sagen immer wieder die Aussage, Gott hasst die Sünde, aber den Sünder liebt er. Wie bringen wir das hier zusammen? Ja. Und wenn man unter dem Fluch Gottes steht, ist der Hass Gottes über dir. Ich würde das auch so sagen, dass Gott liebt jeden Menschen, der zu ihm kommt. Oder einen vielleicht, der unbewusst etwas sündigt, ja? Der nicht weiß, was er tut. Weil Jesus ja auch am Kreuz gebetet hatte um Vergebung der Sünder, die ihn ja, töteten. Also er hat sie dort, ihnen dort vergeben. Aber er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Die Pharisäer aber, also die Schriftgelehrten, ja, die ihn ans Kreuz gebracht haben, mit Absicht. Sie wollten ihn aus dem Weg schaffen. Die standen unter dem Fluch. Das war die Generation, die keine Vergebung empfangen, weil sie bewusst sich gegen den Messias gestellt haben. Und ich denke, genau das meint auch dieser Text hier, dass es sich hier um Leute handelt, die bewusst gegen Gottes Entscheidung gehen. Die bewusst gegen Gott und hier in diesem Fall auch gegen David, gegen den König, rebellieren. Und hier sagt David, Gott, du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, die Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Überhaupt betont David hier in diesem Psalm sehr stark immer wieder die Lüge oder die Falschheit. Und das meint er auch immer wieder, dass du vertilgst die Lügner und aus der Lüge resultiert der ganze Lebensstil eines Menschen. Daraus resultiert die Falschheit, daraus resultiert das Blutgierigsein, also schon in Richtung Mord. Und wir wissen ja, das Urteil über die Lügner ist schon längst gefällt im Vater der Lüge, in Satan. Und sein Urteil ist, laut Offenbarung 21, der Feuersee. Offenbarung 21, Vers 8, ist sozusagen die Stätte der Verdammnis für den Vater der Lüge und für jeden, der von Vater der Lüge verführt wurde zur Lüge und sozusagen zum Lügner geworden ist. Und für ihn und für alle, die dieser Lüge anhaften, ist der Feuersee vorbereitet. Also es ist ein schreckliches Ende. Der Lügner. Wir tendieren oft zu sagen, gut, es war ja nur eine Lüge. Macht ja jeder. Ist ja nicht ganz so schlimm wie was anderes, wie auch immer. Also wir bagatellisieren sozusagen oft die Lüge. Aber vergessen oft, dass Satan hinter der Lüge steht und mit Lüge alles sozusagen begonnen hat, mit der Lüge. Und sozusagen die Verdammnis steht auf die Lüge und den daraus resultierenden Lebensstil. Und hier weiter bringt David nochmal zum Ausdruck die große Gnade, die ihm widerfährt. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Ich will anbeten zu dem heiligen Tempelgewand in Ehrfurcht vor dir. Also im Gegensatz zum gottlosen Treiben seiner Feinde darf David eingehen in das Haus Gottes. Und das empfindet er als große Gnade. Wie gesagt, er ist auf der Flucht weg von Jerusalem. In Jerusalem, da ist der Thron, da ist auch das Haus Gottes. Also da steht die Stiftshütte. Ja, ist es in dem heiligen Tempel. Also das ist die Behausung Gottes gemeint. Zu dem Zeitpunkt stand der Tempel noch nicht. Aber auch die Stiftshütte war sozusagen die Behausung Gottes, der Tempel. Und er denkt immer noch, betet immer noch in diese Richtung. Er ist zwar weit weg von Jerusalem, aber er weiß, er kommt zurück. Er wird wieder eingehen in das Haus Gottes, wird wieder kommen in die Gegenwart Gottes. Ich will anbeten. Er ist ergriffen von der Allmacht und von der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Ich will anbeten zum Tempel, zum heiligen Zelt hin gewandt, in der Zuversicht, dass er bald wieder nach Hause, nach Jerusalem kommen wird. Und er wird anbeten in Ehrfurcht vor Gott, in der Erkenntnis, dass Gott immer noch das Sagen hat. Und das Ganze empfindet David als große Gnade, die ihm widerfährt. Und weiter drückt er das folgendermaßen aus, Vers 9. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Also David erkennt ganz klar seine völlige Abhängigkeit von Gott. Und er bittet hier um Führung. Er möchte geführt werden. Er, der König, möchte von Gott geführt werden. Er bringt das so zum Ausdruck, leite mich in deiner Gerechtigkeit, in der ich wandeln soll, oder ebne deinen Weg vor mir, den ich gehen soll, und sagt, um meiner Feinde willen. Oder eine andere Besetzung sagt, meiner Feinde zum Trotz. David weiß, dass die Feinde ihn ja, auf Schritt und Tritt beobachten. Sie beobachten, wie er sich entscheiden wird, was er tun wird, wie er handeln wird. Und sie suchen nach einem Grund, ihn berechtigt beschuldigen zu können, dass er jetzt in diesem Fall, David, ja, gestürzt ist, vom Thron gestürzt. Und sie haben einen Grund. Aber er bittet Gott um Führung, dass er richtig handelt, dass er weise handelt, dass er Gott entsprechend handelt, so dass die Feinde an ihm keine Angriffsfläche finden. Also seine Feinde, sie lauern nur darauf, ihn zu beschuldigen. Sie lauern nur darauf, ihm eine Falle zu stellen. Aber er sagt hier weiter im Vers 10, denn in ihrem Mund ist nichts Verlässiges. Ihr Innerstes ist voll Bosheit. Ihr Rachen ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, o Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge. Verstoße sie um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Also er bringt das hier nochmal zum Ausdruck und sagt, das, was sie sagen, das ist nur heimtückisch. Aus ihrem Mund kommt nichts Zuverlässiges, denn sie sind von Grund auf böse. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Sozusagen todbringend. Ein offenes Grab ist sozusagen, normalerweise verschließt man Gräber, aber ein offenes Grab bringt alles zutage, was da unten verfault und auch den ganzen Gestank, den Gestank, Geruch des Todes. Und damit vergleicht er die Reden oder das, was sie zum Ausdruck bringen, was in ihrem Innersten ist, im Innersten seiner Feinde. Ihre Zungen sind glatt, das heißt voller Heuchelei, schmeichelnd, hinterhältig, heimtückisch. Interessanterweise auch Paulus beschreibt in Römer 3, Verse 13 bis 18, die Merkmale der verdorbenen Menschen. Lass uns mal diesen Text lesen. Römer 3, Verse 13 bis 18. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Also mit diesen scharfen Worten beschreibt Apostel Paulus die Verdorbenheit der Menschen. Und das ist im Grunde genommen jeder Mensch, der sich gegen Gott gerichtet hat und kein bußfertiger Sünder ist oder einer, der von Gott Vergebung empfangen hat, einer, der ein vergebener Sünder, sondern einer, der sich gegen Gott gestellt hat. Und hier sagt David, sprich sie schuldig, ab Vers 11. Sprich sie schuldig, o Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, verstoße sie um ihrer viele Übertretungen willen, denn sie haben sich gegen dich empört. Und da bringt David es nochmal zum Ausdruck. Die Feinde verfolgen David, aber bringen hiermit zum Ausdruck, dass sie sich gegen Gott gewandt haben. Denn sie haben sich gegen dich, Gott, empört. Also er ist so verflucht vor dem Heer Absaloms. Und sie verfolgen das Ziel, David umzubringen, damit Absalom, der rechtmäßige König, dann in Israel ist. Und sie sind mit der Entscheidung Gottes, dass David der rechtmäßige König ist, nicht einverstanden. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und hier bittet David, dass Gott ihre Pläne für schuldig spricht oder sie schuldig spricht. Und dann kommt er hier nochmal zum Abschluss dieses Psalms und das ist noch einmal das Hinschauen auf Gott und auf seine Gnade. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sie sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest den Gerechten. Du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild. Alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Und hier bringt David nochmal sein volles Vertrauen und seine Zuversicht Gott gegenüber nochmal zum Ausdruck. Warum werden sie sich freuen? Werden sie jubeln? Warum werden sie fröhlich sein? Weil sie auf den Herrn vertrauen und der Herr wird sie beschirmen, weil sie seinen Namen lieben. Ich habe es mit einem kurzen Satz umschrieben. Sie erfahren aufgrund ihres Gottvertrauens einen Rundumschutz. Und das möchte David hier ganz klar unterstreichen. Jeder, der Gottes Name liebt, der ihm vertraut, der wird ewig jubeln, der wird ewig fröhlich sein, denn er ist in Gott geborgen. Und er begründet das in Vers 13. Denn du, Herr, segnest den Gerechten oder den, der dir treu ist und umgibst ihn mit Gnade, wie mit einem Schild. Das Wort Schild ist hier auch gemeint, ein großer Schild. Ein großes Schild, das ein Soldat hatte, um seinen ganzen Körper zu schützen. Also es war nochmal ein zusätzlicher Schutz zu der Ausrüstung, die er hatte. Er hatte zwar ein Brustpanzer und so weiter, also die Ausrüstung, und dennoch hat er noch einmal einen Schutz, einen zusätzlichen Schutz. Und so gebraucht David dieses Bild, um nochmal zu verdeutlichen, Gott ist nochmal eine zusätzliche Mauer um jeden, der auf Gott vertraut. Auf jeden, der seinen Namen liebt. Ich fand das sehr interessant hier auch, dass dieses Wort hier so genutzt wird. Was verstehen wir darunter? Was meint David, die seinen Namen lieben? Wertschätzung Gott gegenüber. Ja. Das ist ein Faktor. Das andere ist zum Beispiel der Gottes Eigenschaften, der Gottes Charakterzüge liebt. Ja? Wie er sich zum Ausdruck bringt oder was Gott umschreibt, was Gott beschreibt, das liebt er. Ich möchte noch eine andere Facette betonen. Israel war das Bundesvolk Gottes. Israel wurde auch von den anderen umliegenden Völkern als solches gesehen. Das ist ein Volk, bei dem Gott Jahwe ist. Und sie fürchteten sich vor diesem Namen Jahwe, weil Gott mit ihnen war. Und alle, die diesen Namen lieben, gehören zum Volk Gottes. Das war das Volk Israel. Und weil Gott mit ihnen war, erfuhren sie diesen Rundumschutz. Das Volk Israel hat immer wieder andere Wege eingeschlagen. Sie folgten mal wieder Marduk, dann folgten sie mal Baal und so weiter. Es gab einige Baal-Götzen, denen sie folgten. Und erlebten dadurch Niederlagen, erlebten dadurch Zerfall, erlebten dadurch Kriege. Aber wenn sie sich zu Gott wandten, zum Namen Gottes, Yahweh, So errettete er sie aus ihrer Not und hat sie wieder in ihren Stellung wiederhergestellt. Und ich denke, das bringt David hier auch zum Ausdruck, dass er sagt, alle, die den Namen Jahwe lieben, die dies erkennen, dass wenn Gott Jahwe ist, wenn Gott da ist, dann erfahre ich seinen Schutz, erfahre ich seine Gnade, erfahre ich seine Führung und ich darf mich ewig freuen, ich darf jubeln. Ich möchte zusammenfassen, was haben wir heute aus diesem Psalm gelernt? Worin ist David uns ein Beispiel geworden? Ihr dürft ruhig ein paar Sätze sagen. Die Sicherheit in Gott erfahren. Er drückt sein Vertrauen aus, er vertraut seinem Gott. Genau. Er erwartet Hilfe von dem, der wirklich helfen kann. Und er wendet sich auch zu dem, der Hilfe bieten kann. Er verherrlicht Gott als den König aller Könige. Ja. Also er bringt sozusagen, wenn zusammenfassend sagen mit einem Satz, die völlige Abhängigkeit von der Gnade des Herrn zum Ausdruck. Und damit möchte ich hier abschließen. Darin ist David uns ein großes Vorbild, dass er zu Gott betet mit der richtigen Herzenshaltung, mit der richtigen Erwartungshaltung. Und er leiert nicht nur so sein Gebet, ja, vor sich hin, sondern jedes seiner Worte ist darauf bedacht, dass er Erhörung findet. Und er wartet darauf, wie Gott antworten wird. Er schaut sehnsüchtig auf die Antwort Gottes. Amen.